Ich würde gern was sagen zu dem Thema, was tun als Buddhistin in den Krisen unserer Zeit. Es ist so, dass ich eigentlich schon seit Wochen und Monaten das Bedürfnis verspüre, dazu mal eine E-Mail zu schreiben an so E-Mail-Adressen, die sich im Laufe der Zeit bei mir so angesammelt haben. Das sind so 200, 250 Adressen. Weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, mal was da auch aus buddhistischer Sicht oder aus Zen-Sicht oder wie immer man das sagen will, zu dem zu sagen, was mich, was uns im Augenblick gerade so bewegt. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass mir das sehr schwer fällt, beziehungsweise ich das gar nicht kann, weil es zu komplex ist, um in der E-Mail dann da was zu schreiben. Eine E-Mail, die 4, 5 Seiten umfasst, liest kein Mensch. Aber das scheint mir so ein bisschen das Minimum dessen zu sein, was ich bräuchte, um einen Punkt zu machen, wo ich wirklich sage, da stehe ich dahinter. Deswegen ist es für mich einfacher, jetzt was zu sagen. Ich nehme das auf und wenn ich hinterher den Eindruck habe, dass das was taugt, stelle ich das so ins Netz und schreibe eine E-Mail. Wenn es euch interessiert, was ich dazu denke, dann klickt auf den Link und dann könnt ihr euch das Ganze anhören. Deswegen habe ich jetzt gerade eben das Gerät angeschaltet. Es sind im Prinzip 4 Themenkomplexe, die mich eigentlich in letzter Zeit umtreiben. Das ist zum einen der Krieg in der Ukraine oder der Krieg um die Ukraine. Es ist der Befreiungskampf der Frauen im Iran. Es ist die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan. Es ist die globale, vom Menschen verursachte Klimaveränderung. Das sind also diese 4 Themen, wo ich eigentlich das Bedürfnis dazu hätte, da musste man was zu sagen oder dazu musste man was schreiben. Und es ist problematisch, weil, es ist für mich problematisch, weil schon das Sprechen oder Schreiben darüber eigentlich eine Sichtweise enthält dessen, was ich für die Wirklichkeit halte. Ich habe in meinem Studium mich lange Zeit mit Sprachwissenschaft befasst. Von daher gesehen habe ich da so ein bisschen ein Augenmerk auf sprachliche Phänomene. Und ich möchte euch einfach mal deutlich machen, wo ich da allein schon in dem Sprechen über diese Sachverhalte Schwierigkeiten habe. Also zum Beispiel ist die Frage für mich, ist es angemessen, einen Krieg, einen Befreiungskampf, im Befreiungskampf gegen die Unterdrückung von Frauen oder von Frauen gegen ihre Unterdrückung, die globale Klimaveränderung, kann man das zusammenfassen mit dem Wort Krisen? Geht da nicht dadurch, dass man das unter ein Wort packt, schon sehr, sehr viel verloren von dem, worum es eigentlich geht? Welche Bezeichnung statt eben zum Beispiel, wie ich es jetzt hier gesagt habe, Krisen, welcher Begriff wäre angemessener? Ist es vielleicht der Begriff Konflikte? Oder müssen wir einfach sagen, es gibt überhaupt keinen Begriff, mit dem man solch unterschiedliche Phänomene, die natürlich auch bestimmte Dinge gemeinsam haben, aber mit dem man diese Dinge zusammenfassen kann? Das ist schon das erste Problem. Das zweite Problem, und ich möchte es einfach an den Beispielen deutlich machen, ist, worum geht es eigentlich? Handelt es sich um einen Krieg um die Ukraine, dann würde man unterstellen, da kämpfen wer auch immer um die Ukraine. Handelt es sich um einen Krieg gegen die Ukraine? Handelt es sich um einen Krieg für die Befreiung der Ukraine? Oder handelt es sich um einen Krieg in der Ukraine? Was auch immer ich da jetzt wähle, es hat bereits einen bestimmten Anklang, der schon darauf schließen lässt oder der eine bestimmte Richtung weist. Bei dem Thema auf den Iran bezogen, wenn ich sage, es handelt sich um Befreiungskampf von Frauen, dann liegt der Schwerpunkt auf Befreiung Frauen. Inzwischen ist nämlich in den Medien der Begriff Revolution im Iran wahr, da besteht die Gefahr, dass der Anteil der Frauen verloren geht. Was ist angemessener? Von den Frauen, Befreiungskampf der Frauen oder Revolution im Iran? Es könnte auch gesagt werden, es handelt sich in Wirklichkeit um die Wiederherstellung der Ordnung in Übereinstimmung mit der vom Propheten Mohammed geoffenbarten göttlichen Ordnung. nicht, dass ich das so formulieren würde, aber diese Formulierung könnte auch geäußert werden. Bei der Unterdrückung der Frauen in Afghanistan lässt sich es parallel machen, das möchte ich jetzt nicht aufspielen, also auch nochmal so aufdröseln. Dann hatte ich formuliert die globale von Menschen verursachte Klimaveränderung. Ist es da nicht vielleicht notwendig, deutlich zu machen, wer die verursacht, von Menschen verursacht, tut so, als wären alle daran gleichmäßig beteiligt, aber ist eindeutig von den industrialisierten Ländern verursacht. Also auch da ist schon die Begriffswahl eine Entscheidung, die ich da wähle. Und von daher gesehen, wir können nicht verhindern, dass die Art und Weise, in der wir sprechen, schon eine bestimmte Perspektive hat, weil wir ja durch eine bestimmte Perspektive geprägt sind. Aber als Buddhistinnen sollten wir uns bewusst sein, dass unser Sprechen bereits eine Perspektive enthält und dass es andere Perspektiven gibt, die von den Menschen, die diese Perspektive einnehmen, aus deren Perspektive den gleichen Wahrheitsgehalt hat. Das heißt, von daher gesehen müssen wir bei dem Sprechen, wenn ich jetzt also auf eine Krise eingehe, bin ich mir durchaus bewusst, dass es eben auch andere Perspektiven gibt und andere Formulierungen, um das zu beschreiben. Und ich möchte mich leiten lassen, eigentlich von einer grundlegenden Perspektive buddhistischen Handelns bei dem Blick auf diese Dinge. Und ich habe hier 4 Zitate herausgeschrieben, diese Perspektive deutlich zu machen, aus der ich versuche, jetzt zu diesem Themenkomplex oder diesem Themenkomplex Stellung zu beziehen. Ich hatte schon erwähnt, dass es einen japanischen Zen-Meister gibt, der die Soto-Zen-Tradition begründet hat, in Japan begründet hat, Ehe Dogen Zenji, 1200 bis 1252 oder 51 oder 52 in der Größenordnung, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Der sagt, die ganze Welt der 10 Richtungen ist der wirkliche Weg. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Unser Weg als Zen-Buddhistinnen geht in alle Richtungen. Die 10 Richtungen sind die normalen, die wir bezeichnen, und oben und unten. Also Nord, Süd, Ost, West, dazwischen, oben und unten, also praktisch in alle Richtungen. Er sagt auch, die ganze Erde ist der wirkliche Körper des Menschen. Die ganze Erde ist das Tor der Befreiung. Das ist für mich und für meine Sicht der Dinge ein ganz, ganz entscheidender Satz. Die ganze Erde ist unser wirklicher Körper. Darauf basiert für mich jede Form von buddhistisch fundierter Ökologie. Das heißt, wenn wir uns um unseren wirklichen Körper kümmern, dann kümmern wir uns um die Erde. Unser wirklicher Körper ist nicht nur das hier, natürlich ist das auch unser wirklicher Körper. Aber unser wirklicher Körper ist alles, was in den 10 Richtungen existiert. Und an einer anderen Stelle sagt Dogen, wenn es kein Handeln mit allen Wesen ist, ist es nicht das Handeln Buddhas. Und das macht für mich also auch Sachen schwierig, weil mit allen Wesen zu handeln, verhindert eigentlich jede Form von einseitiger Parteinahme. Das heißt, mein Bemühen als Lehrender ist eben tatsächlich diese Perspektive, die ich hier mit diesen 3 Zitaten versucht habe, deutlich zu machen von Dogen, die umzusetzen. Und das ist nicht einfach. Es ist viel einfacher zu unterscheiden zwischen gut und schlecht, richtig und falsch. Aber wie schaffen wir es jeweils immer, tatsächlich das Ganze, die 10 Richtungen einzubeziehen und unser Handeln wirklich als Handeln mit allen Wesen zu vollziehen. Einer meiner Zen-Lehrer, ich hatte ihn heute Morgen schon mal erwähnt, Bernie Glassman Roshi, sagt, Enlightenment is realization and actualization of the oneness of life. Erleuchtung ist die Realisation und Aktualisation der Einheit des Lebens. Wie können wir in diesen Konfliktsituationen, die ich jetzt da vorhin aufgezählt habe, wie können wir da tatsächlich aus dieser Perspektive der Einheit des Lebens handeln? Aus meiner Sicht ist es notwendig, um aus dieser Perspektive der Einheit, der Nichtgetrenntheit heraus zu handeln, müssen wir versuchen, die Gegensätze zu umfassen. Und indem wir uns bemühen, die Gegensätze zu umfassen, können wir gleichzeitig über diese Gegensätze hinausgehen. Auf der anderen Seite darf natürlich auch daraus nicht eine Beliebigkeit entstehen. Meiner Meinung nach müssen wir auch einen eigenen Standpunkt haben und auch diesen eigenen Standpunkt deutlich machen können. Ohne aber damit eben gleichzeitig wieder in diese Parteilichkeit zu verfallen. Und daher ist es aus meiner Sicht erforderlich, dass wir als Buddhistinnen uns bemühen müssen, die Dinge sowohl aus ihrer allgemeinen, universellen, also aus dieser Perspektive der 10 Richtungen zu sehen, und gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht außer Acht lassen, wie sie sich in ihrer Einzigartigkeit darstellen. Und welche Stellung wir auch innerhalb dieses zu dieser Einzigartigkeit haben und auch welche Stellung wir in diesem Gesamtzusammenhang haben. Als Zen-Buddhistinnen haben wir im Prinzip 3 wesentliche ethische Grundlagen. Ich zähle das jetzt einfach mal auf und spreche dann auch ein bisschen darüber, worum es sich da handelt. Zum einen gibt es etwas, was im Japanischen die Kai heißt. Das ist so etwas wie so ähnlich wie die 10 christlichen Gebote. Aber Gebote sind immer irgendwas, was von außen kommt. Das heißt, du darfst nicht, du sollst nicht. Während die Kai, wenn man es richtig versteht, sind es Dinge, die von innen kommen. Das heißt, ich kann nicht, weil es meinem Wesen widerspricht. Also, nicht du darfst nicht töten, du sollst nicht töten, sondern es widerspricht eigentlich meinem Wesen zu töten. Es widerspricht eigentlich meinem Wesen zu lügen. Da gibt es 10 davon. Morgen wird der Markus eine Zeremonie haben, das hat mein Freund schon mal angesprochen. In dieser Zeremonie werden diese 10 Kais vorgelesen. Da hört er mal, worum sich das handelt. Das würde jetzt zu weit führen, das hier im Detail anzusprechen. Der zweite Punkt, worauf aus meiner Sicht unsere buddhistische Ethik beruht, sind die Bodhisattva-Gelübde. Das ist das, was wir nach dem Sazen jeweils rezitieren. Also unzählig sind die lebenden Wesen, ich gelobe sie alle zu befreien. Unerschöpflich sind die Leidenschaften und Täuschungen, ich gelobe sie alle zu verwandeln. Unermesslich sind die Pforten des Dharmas, ich gelobe sie ganz zu durchdringen. Und unbegrenzt ist der Buddha-Weg, ich gelobe ihn ganz zu gehen. Wenn man sich das anhört, kann man das tatsächlich so sehen, das ist ja ein Widerspruch. Der Buddha-Weg ist unbegrenzt oder unendlich und ich gelobe ihn ganz zu gehen. Das ist aber gleichzeitig eine enorm befreiende Perspektive, aus meiner Sicht, weil, wenn das unendlich ist, gibt es keinen Zeitpunkt, wo wir angekommen sind. Das heißt, wir können einfach immer weitermachen. Genauso mit den anderen. Unerschöpflich sind die Leidenschaften und Täuschungen, ich gelobe sie alle zu verwandeln, ist genau das Gleiche. Wenn wir wirklich wissen, dass sie unerschöpflich sind, und aber trotzdem geloben, sie zu verwandeln, dann ist es eigentlich nicht sinnvoll oder auch nicht in sich nicht stimmig, dass wir entmutigt sind, wenn wir nicht erfolgreich sind. Das war das, was in dem Text heute Morgen von Pat Enki Ohara Ines vorgelesen hat, wo sie sagt, dass es schön an dem Zen-Weg ist, dass er nicht auf Erfolg ausgerichtet ist. Wir machen es einfach, weil das unser Verständnis von Menschsein ist. Punkt. Und dass wir dabei enttäuscht werden können, dass wir Misserfolge haben, okay, das gehört dazu. Dies ist eben einfach in einer unbegrenzten Dimension, ist es ganz logisch, dass wir nicht da ankommen. Auch wenn wir uns das wünschen, ich hätte jetzt gern diesen Erfolg, okay, habe ich mich getäuscht, es hat nicht funktioniert, was ich vorhatte, mache ich weiter. Also, ne? Dann ein dritter Punkt sind die Paramitas oder im Pali Sanskrit heißt es Paramis, werden auch Vollkommenheiten genannt. Das heißt, es sind 6 Stück bei uns, In anderen Zählweisen gibt es 10. Ich bleibe jetzt mal bei diesem 6er-Modell. Das erste ist freigebig handeln. Das zweite ist sich ethisch verhalten. Das dritte ist geduldig sein. Das vierte ist sich energisch bemühen. Das fünfte ist meditieren. Und das sechste ist weise sein oder weise handeln. Das sind alles Grundlagen, auf denen, aus der Perspektive, aus der man auf diese Problemfelder, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich hier genannt habe, blicken kann. Ich habe aber auch gesagt, dass es aus meiner Sicht darum geht, diese Gegensätze, diese Pole, die es in diesen Konflikten gibt, zu umfassen. Und ich glaube, dass es da hilfreich ist, auf eine andere Lehre Buddhas zurückzugreifen. Buddha Shakyamuni hat erkannt, dass menschliches Handeln eigentlich grundlegend von drei Giften vergiftet ist. Und zwar von Gier, Hass und Unwissenheit oder Verblendung. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür, wie man es ausdrückt. Gier, Hass und Unwissenheit. Und ich glaube, dass vieles Handeln in dem Bereich dieser vier Krisen, die ich da vorhin aufgezählt habe, durch diese drei Gifte vergiftet ist. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig zu sehen, dass auch wir selbst nicht frei von diesen Giften sind. Das heißt, auch wir handeln in bestimmten Situationen aus Gier, aus Hass und aus Unwissenheit. Auch wenn das jetzt nicht zwingend zu Gewalttaten führt, dass wir also jetzt aus Hass gewalttätig werden oder aus Gier jemanden umbringen oder was stehlen oder so, aber das Gift ist meiner Meinung nach in allen von uns in irgendeiner Form wirksam. Und wenn wir das erkennen und anerkennen, dass dem so ist und nach dazu stehen, dass das so ist, dann gehen wir über diese Ebene der Gegensätze hinaus, weil wir nämlich sehen, dass in den Konflikten genau die gleichen Mechanismen, genau die gleichen Gifte wirksam sind, wie sie auch in uns wirksam sind. Das heißt, es gibt außer dieser Ebene, wo die Konflikte durch konkrete Faktoren verursacht sind und zwischen konkreten Parteien oder Gegnern, wie immer man es auch da wieder bezeichnen will, ausgetragen werden, gibt es eine tiefer liegende Ebene, die wir sehen müssen, und das ist meiner Meinung nach der buddhistische Blick auf die Sache, eine tiefer liegende Ebene, und diese tiefer liegende Ebene möchte ich gern an dem Beispiel des Kriegs um die Ukraine ein bisschen eingehen. Wobei ich vorweg sagen möchte, diese Sichtweise, diese Gemeinsamkeiten zu sehen, hebt die Gegensätze nicht auf, die Gegensätze bestehen weiterhin. Aber, dass wir sie sehen, diese Gemeinsamkeit sehen, verhindert, dass wir uns in diesem Dualismus gefangen nehmen, wo wir auf der einen Seite stehen und die andere Seite, also die eine Seite als die Guten sehen und die andere als die Bösen sehen, sondern wir sind in der Lage zu sehen, dass die Seite, die wir für gut halten, die Seite, die wir für böse halten und uns selbst was Gemeinsames haben. Und das ist das, dass wir Giften ausgesetzt sind. Um also kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich möchte ganz klar sagen, dass es sich aus meiner Sicht bei der Invasion russischer Truppen und den andauernden Angriffen gegen Zivilisten und zivile Ziele in der Ukraine ohne Wenn und Aber um Verstöße gegen die Menschenrechte handelt. Das ist mir also wichtig, ich habe auch in diesen Dingen ein klarer Standpunkt. Aber wir müssen auch gucken, wer erhebt die Vorwürfe. Und wenn wir jetzt uns genau anschauen, was passiert zum Beispiel in den Medien, dann sehen wir, dass in der westlichen Öffentlichkeit als Ursache für den Angriffskrieg sehr oft imperiale Gelüste des russischen Präsidenten gesehen werden. Jetzt unterstellen wir mal, dass diese Annahme richtig ist. Sagen wir einfach mal, die Medien haben recht damit. Dann kann man es sagen, okay, dann ist also praktisch der Krieg Ausdruck der entweder persönlichen Gier von Putin oder der nationalen Gier nach Expansion. Und diese Gier äußert sich in aggressiven und zerstörerischen Handlungen gegen die Ukraine. Jetzt aber schauen, und diese Mittel weisen wir aus meiner Sicht wieder zu Recht zurück. Jetzt schauen wir aber mal unser eigenes System an. Dann legen wir in ein System, das auf die Eroberung immer größerer Märkte aus ist. Auch dieses System ist giergetrieben. Und auch dieses System ist zerstörerisch. Das sehen wir an den Umweltschäden, die die industrialisierten Länder auslösen. Das heißt, was hier passiert, sind eigentlich zwei Giermodelle, die aufeinanderstoßen. Die Mittel sind unterschiedlich, aber beide haben tödliche Auswirkungen in unterschiedlichen Dimensionen. Ich möchte jetzt nicht ein Leid gegen das andere abwägen, aber wenn jetzt zum Beispiel aufgrund der Folgen des Klimawandels eine Insel untergeht und die Leute dort aufgrund dieser Situation dort nicht mehr leben können, oder wenn wir hergehen und lassen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die aufgrund des Klimaveränderungen übers Mittelmeer hierher kommen wollen, wir lassen die Mittelmeer ertrinken, dann sehe ich da keinerlei grundlegenden Unterschied auf einer tiefen Ebene zwischen dem, was im Augenblick in der Ukraine passiert. Das ist genau dasselbe mit anderen Mitteln. Und zwar aufgrund eines Giermodells. Und von daher gesehen, das könnte man jetzt noch sehr viel weitermachen. Also diese ganze, ich sage jetzt mal Kapitalismuskritik, könnte ich jetzt natürlich noch sehr, sehr viel weiter entfalten. Also zum Beispiel darauf eingehen, wie Kapitalismus soziale Ungleichheit im nationalen und im internationalen Rahmen produziert oder wie Kulturzerstörung durch den Kapitalismus stattfindet, dadurch eben, dass diese Märkte erobert werden, lokale Produkte verdrängt werden, weil dann jetzt internationale Lieferketten da reingehen, die bestimmte Dinge viel preiswerter erzeugen können, als wenn sie vor Ort produziert werden. So, aber, also von daher gesehen, es ist also das politisch-ökonomische System oder politisch-ökonomisch-militärische System Russlands und das ökonomische System, in dem wir leben, ist von genau dem gleichen Gift beeinflusst. Und auch wir sind von diesem Gift beeinflusst. So, damit schaffen wir meiner Meinung nach, wenn wir das sehen, schaffen wir Grundlagen dafür, dass wir nicht in Ohnmacht oder in Handlungslosigkeit verhaften müssen. Ich glaube nicht, dass jemand von uns, also ich kann es zumindest von mir sagen, ich bin nicht in der Lage, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ich kann auch nicht die Frauen im Irak befreien oder sonst irgendwas in dem Komplex. Ich kann auch nicht den Klimawandel aufhalten. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mich bemühen, diese drei Gifte in ihrer Wirksamkeit zu vermindern. Zum einen, was mich selbst angeht, zum anderen natürlich auch, indem ich eben keine Systeme oder mich bemühe, diese Systeme, die auf den drei Giften basieren, zu unterstützen. Und Buddha hat nicht nur von den Giften gesprochen, sondern hat auch von den Gegengiften gesprochen, also von den Mitteln gegen die Gifte, und sagte, dass gegen Gier Großzügigkeit wirkt, gegen Hass Mitgefühl und gegen Unwissenheit Weisheit. Und wenn wir also auf dieser tiefen Ebene arbeiten wollen, nichts hindert uns wirklich daran, Großzügigkeit zu entwickeln. Nichts hindert uns daran, Mitgefühl zu entwickeln. Und nichts hindert uns daran, uns zu bemühen, Weisheit zu entwickeln. Damit verhindern wir natürlich nicht zwingenderweise den Krieg in der Ukraine. Wir verhindern nicht zwingenderweise, dass die Frauen im Irak weiter unterdrückt werden. Oder wir verhindern auch nicht, im Iran weiter unterdrückt werden. Wir verhindern auch nicht das Leiden der Frauen in Afghanistan. Und wir verhindern damit auch nicht die globale Klimakrise. Aber Wir arbeiten auf der grundlegenden Ebene, nämlich dieser Gifte. Und da sind wir zu keinem Zeitpunkt ohnmächtig. Und von daher gesehen, ich habe diese Frage aufgeworfen, was kann man eben als Buddhistin in den Krisen unserer Zeit tun? Und ich glaube, dass wir da wirklich handeln können, und zwar auch hier wieder unabhängig davon, ob es erfolgreich ist. Wir bemühen uns um Großzügigkeit, und in allermeisten Fällen wirkt sich Großzügigkeit aus, aber es kann auch sein, dass wir irgendwo scheitern oder so. Das ist Teil unseres Lebens. Können nicht immer erfolgreich ist. Und denn wir handeln großzügig, mitfühlend und weise, nicht weil wir erfolgreich sein wollen, sondern weil das für uns als Menschen das angemessene Handeln ist. Das ist einfach das angemessene Handeln eines Menschen. Und damit können wir auch scheitern, klar. Aber in einem großzügigen, mitfühlenden, weisen Handeln verwirklichen wir unsere Einheit mit allen Wesen. Großzügiges, mitfühlendes und weises Handeln ist der wirkliche Weg in den 10 Richtungen. Und großzügiges, mitfühlendes und weises Handeln ist der wirkliche Körper des Menschen. Also davon bin ich überzeugt, dass wirklich das unser eigentlicher Körper ist, dieses großzügige, mitfühle und weise Handeln. Mein Lehrer, also einer meiner Lehrer, Bernie Glassman, sagte in den letzten Jahren immer zum Abschluss, wenn er irgendwas gesagt hat, "That's just my opinion, man." Ich verkünde keine Wahrheiten, sondern ich sage lediglich meine Meinung zu diesem Thema und gebe euch eine Anregung, darüber nachzudenken.